Vielen Dank, Herr Zimmermann. Herr Hiedmeier, ich würde Sie noch mit nach vorne bitten zur Diskussion. Ich würde ganz gerne die Diskussion öffnen, würde aber als erstes Herrn Hiedmeier die Gelegenheit geben, da Herr Zimmermann ja einige Punkte angesprochen hat, unter anderem den Punkt von den denkbar möglichen Projektionen wurde die Status Quo-Variante gewählt. Das Teilnehmerverhalten wurde weitgehend ausgeklammert, was sich ja auch sehr stark verändern kann. Und insofern würde ich ganz gerne Herrn Hiedmeier bitten, vielleicht auf diese erste Frage, die aufgeworfen ist, eine Erwiderung oder unsere Überlegungen bei der Entscheidung für diese Variante darzulegen.
Am einfachsten kann man antworten, weshalb wir keine Trendkomponente haben. Weil das Schulsystem und Hochschulsystem im Augenblick im Umbruch war oder ist, ist eine Fortschreibung des Trends sehr schwierig. Wir haben vielleicht auch, was den Übergang anbetrifft, aufs Gymnasium haben wir ja schon relativ hohe Werte erreicht und diese Veränderung geht natürlich bei uns in der Bildungsvorausberechnung durchs System. Und wenn wir mit Trends arbeiten würden, zumindest auf Ebene der einzelnen Bildungsbereiche, dann würden wir all die Änderungen nicht reinbekommen. Es ist klar, es ist richtig, es wird sich auch in Zukunft weiter verändern und es gibt auch bestimmte Überlegungen, in welche Richtung das sich verändern kann. Aber es gibt keine bundesweit richtigen Überzeugungen und man weiß es eben halt nicht. Insofern ist das sehr schwierig und ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, als Autorengruppe hätten uns auch überfordert gefühlt, jetzt eben halt ja, so bundesweit zu beobachtenden richtigen Trends eben halt oder erwünschte Entwicklung vorauszusagen, halte ich für sehr schwierig. Wir haben, und das haben wir hier in der Kürze ja auch nicht dargestellt, haben sehr wohl im Hochschulbereich mit unterschiedlichen Übergangsquoten vom Bachelor ins Masterstudium berechnet. Und insofern könnte man da schon eben halt entsprechende Schlussfolgerungen, da könnte man eine Finanzbedarfsrechnung draufsetzen und so weiter. Wenn ich an das Übergangssystem denke, dann haben wir im Zusammenspiel mit dem Arbeitskräftebedarf, haben wir mal durchgerechnet, wie viel im Übergangssystem 2025 noch übrig bleiben würde, wenn wir unterstellen, dass all die Leute dann eine duale Ausbildung machen. Nur die Kosten der dualen Ausbildung sind sicherlich höher als die Kosten im Übergangssystem. Also Effekte hätte, die gegenzurechnen wären und würden sicherlich also auch eben halt einen sehr großen Aufwand bedeuten und dazu waren wir erstens nicht in der Lage, aus zeitlichen Gründen. Und zweitens weiß ja eigentlich wirklich keiner genau, wie sich die Entwicklung in den nächsten Jahren darstellen wird. Ich meine, im Augenblick diskutieren wir sehr viel mit Berufsbildern über ISCET und so weiter und so fort. Und ist jetzt die duale Ausbildung, sollte in Deutschland nun weitgehend ersetzt werden durch den Übergang ins Hochschulsystem? Oder wäre das der Untergang des Abendlandes in Deutschland, weil unser duales System ja so leistungsfähig ist und einen wichtigen Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Wohlstand leistet. Also ich glaube, da gibt es gar keine Einigung. Und insofern oder keine einhellige Auffassung, die wir dann in einen Bildungsbericht reinpacken, der von Bund und Ländern akzeptiert werden soll. Also das wäre meines Erachtens unmöglich. Und nichtsdestotrotz hätten wir gerne mehr Szenarien gerechnet, wo verschiedene Modellannahmen eben halt gemacht worden wären, um die Effekte eben halt stärker darzustellen. Wir sind uns voll darüber im Klaren, dass die Finanzierungsrechnung, wer soll künftig die Lasten tragen, da vielleicht mit reingehört. Und dass die Finanzierungsstrukturen in den einzelnen Bildungsbereichen sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist richtig. Es gibt auch nur ein gesamtgesellschaftliches Ziel, bestimmte Mittel für Bildung aufzuwenden. Es gibt da keine Aussage, wer es finanzieren soll. Und da hätten wir uns total übernommen, wenn wir gesagt hätten, wir halten dafür, die Steuern sollten erhöht werden, die Vermögensteuer zum Beispiel wieder eingeführt werden. Also dann hätte man uns den Bericht um die Ohren gehauen. Und das konnten wir eben halt einfach. Ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft zu leisten ist. Und ich glaube, es ist auch nicht Aufgabe der Bildungsberichterstattung zu entscheiden, welche Finanzierungsquellen dafür erschlossen werden sollen. Also zumindest fehlt der politische Mumm in der Autorengruppe, das zu tun. Ja? Also, Herr Marzen sitzt ja da und ich glaube, die Länder würden und die politische Ebene würde uns den Kopf kürzer machen, wenn wir das in der Form also eben halt machen wollten, sollten. Ein Beispiel fand ich interessant, was Sie aufgebracht haben, Entlastung der Eltern durch Kindergartengebühren. Da wäre unsere Haltung eindeutig. Das tut nichts, macht nichts für die Bildung. Und zwar aus dem ganz einfachen, es wird umgeschichtet. Ja, vom Bund auf, von der Kommune, von den Eltern auf die Kommune. Das Gesamtvolumen würde sich dadurch nicht verändern. Dem 10%-Ziel kommt man durch die Abschaffung der Kindergartengebühren nicht näher. Gut, also, aber diese Effekte haben wir nicht drin. Wir haben nicht drin, dass ein Großteil der Einsparung auch im dualen System in der Wirtschaft entsteht und die Mittel nur bedingt umgeschichtet werden können. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass die Politik dann sagt, wenn ihr Wirtschaft weniger belastet seid, dann müsst ihr eben halt 1% mehr Steuern bezahlen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Aber das macht aber auch deutlich, dass das eine gesellschaftliche Diskussion ist. Wie finanzieren wir Bildung, wie finanzieren wir öffentliche Aufgaben und so weiter. Und es ist vollkommen wenig absehbar, wie die Ausgaben sich entwickeln würden, wenn die Privatschulen weiter zunehmen und so weiter und so fort. Und eine Fortschreibung war für uns auch gar nicht möglich. Wir wissen gar nicht, wie hoch sind die Ausgaben der Privatschulen im Augenblick richtig. Das wollen wir versuchen, mit einer Erhebung im nächsten Jahr herauszufinden.
Ja, Herr Timmermann, Sie wollten
gerne kurz was dazu sagen. Also was die Elternbeiträge angeht, hat das natürlich schon Bedeutung, weil nämlich dann weniger Plätze finanziert werden können, weil ja ein Finanzierer wegfällt. Das heißt, die Kommunen, ist ja die Frage, ob die Kommunen sozusagen bereit sind, das völlig zu kompensieren, sondern sie sagen nur einen Teil. Das heißt, die offene Frage ist, wird das Platzziel erreicht? Das ist eine umgekehrte Frage. Also ich gebe Ihnen völlig recht, also Trendanalysen oder Projektionen sind schwierig, wenn Strukturbrüche auftreten, sondern jetzt in einer Phase haben wir. Also wenn man es macht, weiß man nicht, ist es vernünftig, den linearen, logistischen, degressiven, progressiven Trend für die einzelnen Bereiche zu nehmen. Man weiß ja nie, es geht ja nie bis 100%, also es ist völlig unrealistisch bei einzelnen Bewegungen. Das wird nicht einfacher, das ist völlig, völlig richtig. Und wenn man das macht, müsste man sowieso auf Länderebene machen, die Bundesebene. Ein Problem von Szenarien ist, dass, was früher ja üblich war, man nahm über den wahrscheinlichsten, im oberen, eine untere Variante, macht das Statistische Bundesamt ja teilweise auch noch, hilft aber häufig der Politik nicht weiter, weil die immer fragt, was ist jetzt? Sollen wir uns jetzt an der oberen, an der unteren, an der mittleren Variante orientieren? Also das muss man einfach sehen, das sind Probleme, die auftreten und trotzdem, also es macht das Entscheidungsproblem nicht leichter und trotzdem, ich sag mal, werden die Alternativen dann deutlicher. Und was die Finanzierungsalternativen angeht, habe ich nicht gesagt, dass sozusagen hier die Gruppe, die hätte ihre Kompetenz das Wort überschritten, wenn sie so einen Vorschlag gemacht hätte. Ich meine nur, für mich ist deutlich geworden, es reicht nicht, sozusagen auf der Basis dieses Berichtes 2010 die Probleme des deutschen Bildungssystems zu diskutieren. Das reicht nicht. Da muss man noch andere Felder aufmachen, die natürlich sensibler sind und politisch viel umstrittener. wenn man Zukunft gestalten will.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich denke, Ihnen werden eine Reihe von Fragen auch auf den Nägeln brennen, deswegen würde ich erstmal ins Podium geben und Sie auffordern, ermuntern wollen, Ihre Fragen zu stellen. Und,
ja. Man darf zweifellos auch Prognose für die Zukunft, aber ich frage mich, ob der Bildungsbereich eigentlich dafür geeignet ist. Also nach der Definition von Bildungsbereich, die auch heute Herr Dobert wiederholt hat, Bildungsbereich basiert auf Daten, also Datengestütz. Solange wir über die Vergangenheit berichten, haben wir Daten, die wir auch belegen können. Sobald wir über die Zukunft sprechen wollen, dann müssen wir Annahmen machen, die dann umstritten sein können und sind die auch. Ja, die heutige Diskussion zeigt das. Und also während also die Daten, die belegt sind, also relativ, also in der Regel unumstritten. Die Frage ist wirklich, ob man diese Prognose für die Zukunft aus dem Bildungsbericht überhaupt ausstellen sollte und das ist etwas für sich, was eigentlich meiner Meinung nach so fraglich ist, ob das zum Bildungsbericht gehört. Für mich ist immer über die Vergangenheit.
Ja, vielen dazu unmittelbar? Oder dann würde ich erstmal versuchen, eine Antwort und Herr Hebmeier kann ergänzen. Das war sicherlich umstritten, als die Entscheidung für das Schwerpunktthema gefallen ist, ob man sich an ein Thema heranwagt, wo man die bisher übliche Berichterstattung verlässt, auf der Grundlage von langen Zeitreihen der Vergangenheit, Problemlagen, Entwicklungen positiv wie negativ aufzuzeigen und sich auf ein Gebiet sozusagen der Prognose oder der Projektion zu wagen. Auf der anderen Seite muss man sehen, soll ja Berichterstattung auch ein Stück weit zukünftiges Handeln mit fundieren und mit begründen. Und insofern denke ich, war gerade diese Frage der demografischen Entwicklung und was heißt das eigentlich für das Bildungssystem vor dem Hintergrund von Entwicklung in der Gesellschaft als Ganzes, Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, im Wirtschaftssystem, sind wir überhaupt in der Lage, die künftigen Anforderungen zu bewältigen? Und da denke ich mal, ist schon auf einige Punkte auch aufmerksam gemacht worden, aber ich gebe Ihnen natürlich recht und die Diskussion heute zeigt es auch, man begibt sich auf sehr dünnes Eis, weil man im Grunde genommen sehr viele Annahmen modellieren müsste, um mögliche Szenarien und Entwicklungen vorwegzunehmen. Frau Belug hierzu?
Da habe ich gleich eine Nachfrage. Und zwar haben Sie ja gesagt, basiert auf lange Zeitreihen.
Ja.
Und gerade die Vorausberechnung basiert ja nur auf dem Status quo. Es gibt aber ja einige Bundesländer, in denen es Erfahrungen gibt mit demografischen Veränderungen und einem Rückgang. Also im Prinzip hätten Sie ja die Entwicklungen, die da, oder die freigesetzten Mittel, die da vielleicht entstanden sind, die Entwicklung als Grundlage nehmen können für bestimmte Projektionen. Und dann wäre es vielleicht nachvollziehbar. Ich weiß es nicht, ich kenne es im Einzelnen nicht. Aber die Frage auch, es hätte die Möglichkeit gegeben, die Daten sind ja eigentlich da über die Vergangenheit. Warum ist das nicht genutzt worden? Ist das so aufwendig gewesen?
Nee, das ist also einfach so, denke ich jedenfalls, dass man die Entwicklung in der Vergangenheit auch nicht so analysieren kann, dass man genau weiß, dass es auf den und den Effekt zurückzuführen. Weil Ausgabensteigerungen, Preisentwicklung, Veränderungen der Lehrdeputate, Schließungen von Schulen, das wirkt sich ja alles zusammen auf die Bildungsausgaben aus. Und die Wirkungen auf die einzelnen Komponenten zurückzuführen, die Entwicklung beeinflussen, halte ich zumindest für äußerst problematisch. Ich denke nur, in Hessen konnte man mal eine ganze Zeit lang, konnten die Lehrer Stunden ansammeln. Stundendeputate, die sie dann mit 55 wieder abfeiern konnten. Diese ganzen Entwicklungen lassen sich mit Finanzdaten eigentlich alleine eben halt nicht analysieren. Wir haben ja versucht, eine Entwicklung darzustellen, 1995 zu 2007. Und da kann man schon sehen, finde ich, dass doch eben halt erhebliche Veränderungen vorgenommen worden sind. Wenn ich daran denke, dass in Mecklenburg-Vorpommern 30% der Grundschulen seit 1995 geschlossen worden sind, dass in den neuen Bundesländern 4000 allgemeinbildende Schulen geschlossen worden sind. Das ist nicht nur auf die Demografie zurückzuführen, mit Sicherheit nicht. Aber es ist ein Indikator dafür, dass man sehr wohl reagiert hat auf die demografische Entwicklung. Und wenn man sich die Entwicklung der Ausgaben der Schüler in Mecklenburg-Vorpommern anguckt, in den Thüringen, dann hat man auch ganz andere Entwicklungen. Und also ich wollte nur damit sagen, man kann sehr unterschiedlich damit umgehen und es hätte das Problem nicht gelöst, finde ich, weil wir, und ich meine, da muss man auch den Anspruch im Hinterkopf haben, wir hatten nicht vor, genau vorauszuberechnen, wie hoch die Ausgaben sind, sondern wir wollten die Größenordnungen aufzeigen für diese demografische Rendite oder wie man das ausdrücken will, welches Umschichtungspotenzial vorhanden sind. Ich glaube, jeder hier im Saal wird sagen, ich schließe eine Grundschule nicht von heute auf morgen. In Nordrhein-Westfalen diskutiert man im Augenblick sehr intensiv, was macht man jetzt mit Gesamtschulen? Ja, legt man dann eine Hauptschule und eine Realschule in ländlichen Gebieten zusammen? Ja, okay, und Gemeinschaftsschule heißt das dann. Macht man das oder macht man das nicht? Das sind sehr intensive Diskussionsprozesse, die da stattfinden mit ganz, ganz unterschiedlichen Interessen. Und das lässt sich einfach, meine ich, nicht vernünftig durchrechnen. Wir hätten können natürlich sagen, als Autorengruppe, es bleiben nur übrig Gymnasien und andere Schulformen. Die werden alle zusammengepackt. Das wäre natürlich eine Aussage gewesen. Aber in Bayern die Kostenstruktur, erstmal wäre das eine totale Illusion gewesen, da anzunehmen, dass sich die Entwicklung auch in Bayern so gestaltet. Und dann welche Kostensätze kommen dann dabei raus oder Ausgaben der Schüler in diesen Gemeinschaftsformen, die ja auch bestimmte Förderungsaspekte eben halt brauchen und ja, ich halte das nicht für möglich, das also eben mal zu prognostizieren. In der Gesamtschulfrage würde ich Herr Timmermann zustimmen. Da hätten wir können vielleicht mutiger sein, indem wir gesagt haben, wir wissen ja ungefähr, wie viele Ganztagsschüler haben wir im Augenblick in Deutschland. Und dann hätten wir gesagt, also es müssen noch, was weiß ich, für 7 Millionen Schüler Ganztagsplätze geschaffen werden. Und dann unterstellen wir einfach mal, die Schulzeit wird um 3 Stunden verlängert. Haben eben die ganz normale Schüler-Lehrer-Relation, dann kann man also relativ genau ausrechnen, wie stark die Schulausgaben steigen müssen. Aber auch das wäre eine hypothetische Frage gewesen. Ich kenne das von der Grundschule, wo meine Frau unterrichtet, da wird die Hausaufgabenbetreuung von Eltern gemacht. Da wird das Mittagessen von Eltern ausgegeben oder von Schulfördervereinen und so weiter und so fort. Da sind die ganzen Kostensätze nicht tragbar. Und es gibt eben halt keine einheitliche Auffassung in der Republik, wie ich die Ganztagsschule gestalten will. Und deswegen wäre das noch mehr Spekulation gewesen. Wir haben ja auf Länderebene gerechnet. Haben wir. Aber wir haben es zu Ländergruppen zusammengefasst, weil eben halt wir der Meinung sind, wenn man das auf Länderebene dann nachher darstellt, dann müssten wir vielleicht noch mehr Entwicklungen, tatsächliche Entwicklungen oder Annahmen machen und so weiter und so fort. Und wir wollten nur die Größenordnungen aufzeigen. Wir wollten nicht, und das ist vielleicht nicht schlecht.
Nur ganz kurz abschließend dazu. Sie haben ja im Grunde mit den Argumenten, warum man die Vergangenheit nicht so gut verwenden kann, auch gesagt, warum die jetzige Vorausberechnung auch problematisch ist. Und wenn Sie sagen, dass man die Größenordnung aufzeigen will einerseits, aber dass man das eigentlich wirklich nicht genau sagen kann, dann ist das auch das Problem, was ich damit habe. Wenn da 19,6 steht für 2025 oder pro Schüler 6.800, dann freuen sich die Finanzer und die denken gar nicht drüber nach, was da für Kaviars eigentlich noch verbunden sind. Und das ist dann so die Krux an dieser Aussage. Wobei sie dann den Mut gezeigt haben, der ja heute von Ihnen eingefordert wurde.
Ich wollte das Problem nochmal für ein Land deutlich machen. Es ist ja so, dass jedes Land hat ein Schulgesetz. Und da steht drin, die Mindestgröße von Grundschulen, von Hauptschulen, von Realschulen. Also es müssen Grundschulen mindestens 192 Schüler sein. Es muss möglichst zweizügig, mindestens einzügig sind schon ganz kritisch, auch aus qualitativen Gründen, weil die Unterrichtsfächer nicht mehr abgedeckt werden können und so weiter. So, und dann gibt es viele ländliche Gemeinden, die haben im Moment noch eine Hauptschule, eine Realschule, häufig kein Gymnasium. So, und aufgrund des demografischen Wandels sind jetzt beide Schulformen gefährdet, wenn man sozusagen ihre getrennten Bedingungen in den Blick nimmt. Ne? Gruppengrößen, Schüler, Lehrer und so weiter. So, und das ist ja die Frage, was macht man in so einer Projektion? Wenn man gleichzeitig weiß, aha, da ist möglich, Gemeinschaftsschulen einzurichten, das wird auch vor Ort entschieden, das wird nicht in Düsseldorf entschieden. Das heißt, man weiß ja überhaupt nicht, was nach, sagen wir, in fünf Jahren, 2015, 2020, was wirklich dann an Schulstruktur da entstanden ist. Und jetzt projiziert man das mit, sagen wir, auf der Basis des jetzt geltenden Schulgesetzes, mit diesen Größenordnungen und so weiter, kommt zu einer bestimmten Aussage, kommt zu einer Umschichtungsgröße, die zum Inhalt hat, dass überall diese Hauptschulen und Realschulen geschlossen werden oder an vielen Orten, was aber faktisch nicht passiert, weil sie sich plötzlich zusammenschließen und sonst was machen. Ja, aber das zeigt nochmal, wie schwierig das im Moment ist, so eine Projektion zu machen, in so einer Phase. Der Elternwiderstand kommt noch dazu.
Ich habe jetzt noch mehrere Wortmeldungen. Unmittelbar zu diesem Thema war Ihre Wortmeldung noch, Sie habe ich auch noch mit Herrn Maritzen, auch unmittelbar dazu. Ja. Dann bitte ich Sie noch ein klein bisschen um Geduld.
Ich bin eigentlich relativ glücklich, dass es nicht viel genauer ist, muss ich gestehen. Denn wenn ich jetzt aus der Sicht eines Ländervertreters mal argumentieren darf, jedes Land hat eben seine eigene Gesetzgebung, seine eigenen Problemlagen. Bremen als Stadtstaat hat ja nochmal eine ganz andere Problemlage, was die Zukunft angeht. Dann würde möglicherweise gewisse Vorausberechnung für das Land Bremen gewisse Dinge überhaupt nicht berücksichtigen können. Ich kann nicht von so einer Autorengruppe verlangen, dass sie die bildungspolitischen und auch die strukturellen Entwicklungsperspektiven aller 16 Bundesländer genau im Blick haben kann. Da würde ja dazugehören, dass man auch die Gesetzgebungslage erstmal im Blick hat. Selbst das gelingt ja kaum jemandem. Wofür kann man denn so einen Bildungsbericht noch nutzen? Also für mich wäre dieser nationale Bildungsbericht jetzt aus einer Länderperspektive so etwas wie, da sind, sagen wir mal, Scheinwerfer auf gewisse Bereiche, die ich mir vielleicht selber dann für mein Land nochmal genauer anschauen würde, wo ich jetzt vielleicht nochmal einen Anlass habe, aha, da sind interessante Daten, da werden Aussagen über Stadtstaaten gemacht, da werden Aussagen für die Zukunft gemacht. Das wäre für mich auch nochmal ein Anlass, dieses besser oder genauer in den Blick zu nehmen, als wir das vielleicht bisher schon getan haben. Das wäre für mich sozusagen die Funktion. An der Stelle komme ich auch zu dem Punkt, was heute Morgen schon häufiger Thema war, oder was eigentlich immer einfließt irgendwie in der Debatte um Bildungsberichterstattung, dass das Steuerungswissen bereitstellen soll. An der Stelle würde ich einfach ein großes Fragezeichen machen, weil die 16 verschiedenen Bundesländer so unterschiedlich sind und weil natürlich nur die Daten aus dem Bildungsbericht noch längst nicht zu Schlüssen übersetzt werden können, was es denn nur heißt, welche Maßnahme die geeignet ist. Sie haben jetzt eben immer gesagt, die Verbesserung der Schüler-Lehrer-Relation. Es gibt genug empirische Studien, die sagen, dass die Klassengröße eigentlich überhaupt keinen Einfluss oder in einem gewissen Spektrum keinen Einfluss auf die Leistung hat, aber möglicherweise auf andere Dinge wissen wir nicht. Also die Gemengelage ist so komplex, sodass ich das wirklich nur als Anlass nehmen würde, um genauer nachzudenken. Aber Steuerungswissen würde ich das alles erstmal nicht nennen. Also da würde ich den Ball deutlich, deutlich flacher halten und deswegen wundert mich auch überhaupt nicht, dass die Rezeption in der Öffentlichkeit so gering war in diesem Jahr. Ich würde sogar sagen, das ist sogar ganz gut. Jetzt können wir das Ding mal in Ruhe uns anschauen, in Ruhe verarbeiten und in Ruhe überlegen, was heißt das für uns, und müssen es nicht gleich in den politischen Kontext einbetten und dann vor Legitimationsgefährdung irgendwelche, sagen wir mal, Ad-Hoc-Maßnahmen entwickeln. Also eigentlich ist das eine gute Entwicklung, dass es nicht so im Mittelpunkt steht. Ich bin total verwundert, dass die Autorengruppe gerade dies so stark bedauert. Ich kann es verstehen, das schmeichelt nicht dem Selbstbewusstsein, wenn es nicht so stark in den Mittelpunkt rückt wie früher, aber also ich finde es eigentlich gut.
Gut, hier vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Auch der nationale Bildungsbericht steht ja nicht alleine. Gerade Auf der Länderebene hat es in den letzten Jahren ja sehr viele Initiativen gegeben, Länderberichterstattung zu entwickeln, das auch stärker zu verzahnen mit der nationalen Berichterstattung und wiederum auf der Länderebene darüber hinaus in der kommunalen Berichterstattung noch sehr viel mehr, auch was Sie als Steuerungswissen dann versuchen zu erzeugen für die Akteure vor Ort oder sei es auf spezifische Probleme vor Ort erstmal aufmerksam zu machen. Also insofern muss man sicherlich auch Bildungsberichterstattung in diesem ineinander geschachtelten Kontext sehen. Aber Herr Marritzen, Sie hatten noch.
Ja, das geht in die gleiche Richtung, auch mit dem gleichen Tenor, den Daniel Kamper angeschlagen hat. Herr Timmermann, Sie haben mehr Mut gefordert. Ich glaube, die Zurückhaltung, die die Autorengruppe da walten lässt, tut dem Bildungsbericht, glaube ich, ganz gut. Insbesondere auch der Institutionalisierung dieser Einrichtung Bildungsberichterstattung, die ja jetzt just in der nächsten Woche mit der Kultusministerkonferenz nochmal in drei Intervallen festgelegt wird. Der Bildungsbericht, also ich hatte das Vergnügen, die Erstellung des ersten Bildungsberichtes seitens der Auftraggeber fürsorglich zu begleiten und habe da auch gelernt, dass auch auf Seiten der Auftraggeber der Bildungsbericht, ich sag mal, ein komplexer sozialer Vorgang gewesen ist, den zu handeln, sehr, sehr viel Austarieren von Interessen bedeutete, und zwar nicht nur zwischen Bund auf der einen und Länder auf der anderen Seite, also BMBF und KMK, sondern auch innerhalb der Länder, die eine große Angst hatten, mit dem Bildungsbericht Fragen zu beantworten bekommen, die sie nicht gestellt haben. Und insofern ist, glaube ich, sozusagen die Entwicklung, die der Bildungsbericht jetzt über drei Etappen macht, die Linie, die man da sehen kann, zu etwas mehr Mut und auch Pointierung und das Durchzeichnen von bestimmten Linien, jetzt in diesem Bildungsbericht zum ersten Mal, das Durchzeichnen von bestimmten Linien, glaube ich, ein guter Weg. Ich glaube, die Überzeugungskraft gewinnt der Bildungsbericht erst durch das Durchhalten dieser Intervalle und das Durchhalten dieser Indikatorenorientierung. Und dann ist, glaube ich, wer lesen kann, der sieht auch, wie zum Beispiel durch Disparitäten regionaler Art oder Kalamitäten in der Bildungsfinanzierung Zukunftshypotheken sichtbar werden für den Bildungsbereich. Das kann man lesen im Bildungsbericht. Wenn die Autoren sozusagen stärker in die Pointierung, auch in die bildungspolitische Pointierung gehen, dann verspreche ich Ihnen, ist der Bildungsbericht relativ schnell weg von der politischen Agenda. So ist die Gemengelage, glaube ich, hier. Was sozusagen die Arbeitsgruppe zur Bildungsfinanzierung, noch nicht so diskutiert worden ist, der Bildungsbericht zeigt ja nicht nur sozusagen die horizontalen Allokationsprobleme, die man in der Bildungsfinanzierung hat, die dann diskutiert werden unter dem Gesichtspunkt, verschieben wir die Mittel aus dem schulischen Bereich nicht stärker in den frühkindlichen Bereich oder innerhalb des Schulbereiches, was dann wegen der Akteure unter Umständen einfacher wäre, aus dem Bereich der Sekundarstufe 1 in die Primarschule oder ähnliches. Sondern wir haben auch ein horizontales Allokationsproblem. Die Bildungsrendite, die viel beschriebene, die stellt sich in den Regionen der Bundesrepublik ganz unterschiedlich an. Ich komme aus Hamburg, da haben wir mindestens bis 2020 noch stabile bis leicht steigende Schülerzahlen, vorausgesetzt, der Saldo aus Zu- und Abwanderung bleibt so, wie er bisher ist. Das setzt so ein Bundesland an, das sozusagen eingespannt ist in die gleichen finanziellen Rahmenbedingungen wie andere Länder auch, unter einem enormen Druck der Bildungsfinanzierung. Und dann ist sozusagen auf der nationalen Ebene die Debatte um Ausschöpfung der Bildungsrendite stellt sich zum Beispiel unter solcher Frage. Geht es auch Bayern etwas an, wenn Bremen, Hamburg, Berlin oder bestimmte Regionen in den Flächenländern Probleme haben? Geht das auch Bayern etwas an? Das heißt, gibt es sozusagen unter horizontalem Gesichtspunkt so etwas wie eine Solidargemeinschaft der Bildungsfinanzierung über die Ländergrenzen hinweg? Solche politischen Fragen stellen sich da. Und das kann man sehen, wenn man den Bildungsbericht liest. Das war keine Frage.
Wobei sicherlich der Punkt, den Herr Timmermann auch deutlich gemacht hat, dass gerade die regionale Ungleichzeitigkeit von Entwicklungen in diesem Teil Bildungsfinanzierung nicht stark genug herausgearbeitet ist, konnte möglicherweise auch gar nicht so stark herausgearbeitet werden. Wir haben das punktuell aufgezeigt bei der Entwicklung der Teilnehmerzahlen für bestimmte Bereiche. Aber es ist richtig, die Bildungsfinanzierung bleibt auf einer relativ abstrakten Ebene und geht nicht auf diese regionalen Ungleichzeitigkeiten von Entwicklungen ein. Herr Timmermann, Sie hatten noch eine Ergänzung.
Ja, also, ich möchte auch nicht missverstanden werden. Mit dem Mut habe ich zum Beispiel nicht gemeint, dass jetzt die Autorengruppe plötzlich Politik macht und der Politik Ziele vorgibt. Wenn das so verstanden ist, dann habe ich das nicht, erstens nicht gemeint, zweitens auch nicht gesagt, sondern ich habe ja gesagt, entweder oder ist falsch. Ich habe gesagt, dass ich finde, dass es gut wäre, wenn entweder der Auftrag erweitert würde oder es müsste vielleicht neben dieser Bestandsaufnahme, der Bericht sagt doch, wo stehen wir, das sagte insbesondere den Bundesländern, im Schulsystem, im Elementarbereich und so weiter, und gibt es Stärken, gibt es Schwächen, so könnte man es auch ausdrücken, SWOT-Analyse ist ein versteckte vielleicht. Und in dem einen Fall Demografie sagt er jetzt selektiv angesichts der prognostizierbaren Bevölkerungsentwicklung können die Probleme entstehen und darauf kann man antworten, reagieren und das kostet was oder auch nicht. Viel mehr sagt er ja nicht, jetzt auf ganz hohem Aggregationsniveau. Und das würde ich auch sagen, ist ganz wichtig und entscheiden muss die Politik selber, welche Schlussfolgerung sie daraus zieht und welche Ziele sie formuliert. Das ist völlig klar. Aber was einen so ein Bericht auch machen könnte, wäre zu sagen, wir wissen, in einem Bundesland und die Bundesregierung hat das und das Ziel formuliert, meinetwegen Inklusion, um das mal als Beispiel zu nehmen. Dann kann man sagen, ja, wenn Inklusion zum Beispiel heißt, dass 50% oder 100% aller Lerngefährdeten oder Behinderten, wie man die nennen, integriert werden sollen in das Regelschulsystem. Das ist ja die scharfe Interpretation von Inklusion. Dann kann man sagen, ja, wenn ihr das wollt, dann können wir euch mal projektieren, was es kosten wird. So meine ich das. Ja? Also mit ein bisschen mehr Mut haben. Also, oder auch mal sagen, wenn ihr wirklich sagen wir, zumindest OECD-Durchschnitt in bestimmten Dingen erreichen wollt, liegen wir meistens drunter, dann müsstet ihr alle gemeinsam das und das tun. Da wird nichts vorgeschrieben, ne, und da wird auch keine Politik gemacht, sondern wird auch mal ein Spiegel vorgehalten. In etwas verlängerter Weise, wie das der Bildungsbericht auch macht. Also so verstehe ich. Habe ich das verstanden? Wollte ich das verstehen? Verstanden wissen.
Es wird ein bisschen auf diese schmale Gratwanderung, bei der wir uns in der Bildungsberichterstattung befinden, darauf aufmerksam gemacht zwischen Bildungspolitik auf der einen Seite, die für ihr Handeln auch und für ihre Entscheidungen stehen muss, und auf der anderen Seite wissenschaftliche Unabhängigkeit der Autorengruppe, die die Problemlagen aufzeichnet. Sicherlich, und das ist heute Morgen in der Diskussion auch deutlich geworden, wird man das ein oder andere, das ist ein Wunsch, der in der Öffentlichkeit, in den Diskussionen immer wieder auch herangetragen wird, kann man sicherlich das ein oder andere pointierter herausarbeiten. Viele Botschaften, also zum Beispiel auch die Frage, wo befinden wir uns gemessen am OECD-Durchschnitt oder gemessen an den EU-Benchmarks und Ähnliches, die sind im Bildungsbericht zu finden. Sie sind teilweise versteckt innerhalb der einzelnen Kapitel und haben sozusagen keine komprimierte Problemdarstellung oder Problemzusammenfassung. Wir haben aber in der Berichterstattung auch ein Stück weit sozusagen eine ausgewogene Berichterstattung zu betreiben, dass wir sagen, auf der einen Seite, wir berufen oder unsere Analysen beruhen auf Daten, die ein Stück, also die repräsentativ sind, die fortgeschrieben werden, und die man damit auch in Zeitreihe berichten kann, wo man also auch Entwicklungen daraus entnehmen kann. Und hier müssen wir auch auf eine ausgewogene Darstellung zwischen auf der einen Seite Fortschritten, die erreicht werden, auf der anderen Seite aber auch Problemen, die nach wie vor auffällig sind. Es werden eine Menge Probleme genannt, aber wie gesagt, sie sind teilweise versteckt und das geht an unsere Adresse hier möglicherweise auch pointierter zu agieren. Aber inzwischen, denke ich auch, haben wir zwischen den Vertretern, zwischen den Auftraggebern der Bildungsberichterstattung und der Autorengruppe auch ein solches Vertrauensverhältnis erreicht in der Bearbeitung der Berichte, dass wir auch in diesen Punkten sicherlich in den nächsten Berichten auch etwas problemorientierter noch werden können. Gut, aber jetzt habe ich schon lange eine Frage von Ihnen zurückgestellt.
Ja, vielen Dank. Anknüpfen möchte ich an das, was Sie gerade genannt hatten, nämlich die internationale Dimension. Das ist zwar ein nationaler Bericht, aber mich würde natürlich darüber hinaus interessieren, wie gehen denn andere Industrieländer damit um, inwieweit solche Steuerungswissen dann auch bereitgestellt wird. Und wenn es sowas gibt, in welcher Form werden denn dort Ergebnisse erzielt? Also mit einem Blick vielleicht auf das Generalthema demografischen Wandel, halte ich insoweit das vorliegende Ergebnis für, sagen wir mal, nur hälftig erreicht, als Sie eigentlich von so etwas wie einer Schrumpfung, aber nicht unbedingt von der Alterung ausgehen, die eine ganz besondere qualitative Verschiebung von Bildungsausgaben dann mit sich bringt. Insoweit scheint mir auch der Begriff des demografischen Wandels gar nicht in toto erfasst zu werden. Um weiter zu machen, das wäre ein zweiter Punkt. Was mich interessieren würde, weiß aber auch nicht, ob das in den Berichten möglicherweise schon verankert ist, inwieweit denn Möglichkeiten bestehen, die EU-Transfers herauszurechnen und möglicherweise da auch vorherzusehen, inwieweit das eine zukünftige Finanzierungsquelle sein könnte. Und zum Dritten, mit Bezug auf das, was Herr Timmermann gesagt hatte, Sie gehen von einer, sagen wir mal, von einem Bedarfsbegriff aus, der auf dem Status quo basiert. Aber wir wissen ja sehr wohl, dass wir auf eine andere Art von Wirtschaften und möglicherweise auch gesellschaftlichem Leben zugehen, nämlich einer enormen Wissensanreicherung in allen Bereichen des Lebens. Und ich frage mich natürlich unter dem Begriff auch der Halbwertszeit, inwieweit man so etwas berechnen kann, einen steten, sagen wir, dynamischen Wachstumsprozess an notwendigem Wissen und gleichzeitig damit natürlich auch an notwendig erforderlichen Bildungsausgabenerhöhungen, die damit einhergehen. Denn diese Art von qualitativer Berechnung ist meines Erachtens ja auch nicht vollzogen worden, sondern sozusagen Bildung als Paket, als eingepacktes Gut genommen worden, ohne auf den Inhalt zu schauen. Also die drei Fragen, die ich an uns beide.
Ja. Also internationale Vergleiche, Statistisches Bundesamt rechnet mit den Ländern zusammen die Indikatoren, die OECD-Indikatoren auf Länderebene. Da liegt ein internationaler Vergleich, also eben halt der Ausgaben der Schüler in Hamburg mit dem OECD-Durchschnitt und so weiter, liegt vor. Man kann aber auch vielleicht sagen, was sagt uns dieser internationale Vergleich? Wenn ich beispielsweise, ist es denn erstrebenswert, also nur mal ein Beispiel, 10% vom Bruttoinlandsprodukt für Bildung auszugeben. Also ich gehe auch nicht ran und sage, ich will 10% für Kleidung ausgeben, sondern ich will eine Hose haben, eine Jacke und so weiter und so fort. Darüber kann man ja lange streiten. Ist also eben halt das sinnvoll, 4.200 Euro pro Grundschüler auszugeben, wenn das im EU-Durchschnitt der Fall ist? Da muss ich ja gleichzeitig daneben legen, wie hoch sind die Lehrergehälter in Deutschland, auf der EU-Ebene und so weiter und so fort. Diese vielen Fragen kann man nicht in einem Bericht beantworten, vor allem die kann man nicht mal in einer Ist-Analyse beantworten, geschweige denn in einer Projektion. Ich halte das wäre eine richtige Überforderung eines Bereiches, wenn man all diese Fragen in die Projektion oder in die Vorausberechnung reinpacken würde. Geht nicht, was also eben halt, oder die andere Frage, die Sie angesprochen haben, Alterung, Demografie. Wie viel Bildung braucht ein 60-Jähriger? Ich werde 60 in diesem Jahr. Ich Das kann man, ich kann nicht individuell kalkulieren, aber allgemeingesellschaftlich, glaube ich, ist das sehr, sehr schwierig zu kalkulieren. Es geht, dass man sagt, gut, es leuchtet ein, wenn die Leute länger arbeiten, dann muss ich bestimmte Mittel mehr aufwenden. Aber die genaue Quantifizierung, denke ich, ist fast unmöglich und ist vor allen Dingen nicht objektiv und nicht intersubjektiv nachprüfbar. Und entzieht sich also auch eben halt dann der Bildungsberichterstattung. Ich denke, es wurde vorhin deutlich gesagt, dass wir eben halt vielleicht schon die Grenze überschritten haben, indem wir in die Zukunft blicken. Ich finde das nicht. Ich finde, man sollte sich nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern auch mit der Zukunft. Man sollte aber auch die Ansprüche nicht so hochlegen. Wenn ich unsere Vorausberechnung betrachte, dann zeigen wir deutlich auf, dass es Unterschiede gibt zwischen Ländergruppen. Ost-West und Stadtstaaten sind deutlich unterschiedliche Entwicklungen. Und die Einsparung oder das Umschichtungspotenzial wurde auf Landesebene oder auf Ebene der Ländergruppen dargestellt. Wenn ich dann in die Regionen gehe, ist der Umschichtungsbedarf eigentlich noch viel größer. Ja? Und je kleinteiliger ich gehe, ist vielleicht nicht möglich. Aber ich meine, wieso kann man mit dem Schulbus 20 Kilometer fahren und nicht 30? Das ist auch eine Frage, die können Sie nicht intersubjektiv nachprüfbar beantworten, die Frage. Also insofern denke ich, wir haben Größenordnungen aufgezeigt, die einen Gestaltungsspielraum in irgendeiner Form eben halt deutlich machen. Aber was dabei rauskommt, entscheidet sich vor Ort. Und da sind heftigste Diskussionen erforderlich, um die Schullandschaft eben halt darzustellen. Ich weiß nur, wenn das Statistische Bundesamt Ausgaben der Schüler in Ländergliederung veröffentlicht, sind jedenfalls eine gewisse Zeit einige Länder unruhig geworden. Da wurde man zum Senator zitiert und hat das Berechnungsverfahren dargelegt und es ist auch was passiert. Und da muss man eben halt einfach sagen, wir geben Anregungsinformationen, auch die Bildungsberichterstattung, und wie diese Anregungsinformationen aufgegriffen werden und umgesetzt werden, das wird von den Entscheidungsträgern eben halt entschieden. Und wir beobachten in 5 Jahren, ist der Anteil am BIP gestiegen oder ist er zurückgegangen? Und ist das gleiche Phänomen zu beobachten in Land A, B, C und D? Oder ist man dort anders damit umgegangen? Und ich denke, es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, so sollte es sein. Und das machen wir an keiner Stelle. Aber ich denke, wir sollten auch nicht so tun, als wenn es nicht interessiert. Es gibt eben Gestaltungsspielraum. In gewisser Form jedenfalls. Und es ist die Pflicht, meine ich jedenfalls, der Verantwortlichen zu prüfen, ob in ihrem Bereich dieser Spielraum besteht oder nicht. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, ob sie das tun.
Ich habe nicht ganz verstanden, diese EU-Frage. Dachten Sie jetzt an die ESF-Mittel? Oder was genau?
Beides. Also die ESF-Mittel werden ja die größten Ausgabenposten, insbesondere was Erwerbslosenqualifizierung, aber auch das Übergangssystem anbelangt. Und das sind ja sehr erhebliche Mittel. Ich weiß nicht, ob es da sozusagen singulär herausgerechnet werden kann. Aber Sie hatten ja auch gefragt, mit dem Blick auf zusätzliche Finanzierungsquellen, ob das nicht was wäre. Und das muss man sich in der Tat ja mal überlegen. Mhm. Insbesondere der Kopenhagen-Prozess oder beziehungsweise den Unterprozess zu
dieser. Also EU-Gelder sozusagen noch bewusster als Quelle nutzen und in Anspruch nehmen. Ich wollte zu dem anderen Punkt, Wissenswachstum, ne, das hatten Sie angesprochen, und was das eigentlich bedeutet. Ne? Ich muss im Grunde mit dem Wachstum des Wissens, das findet ja statt, das wissen wir alle, muss ich parallel dazu auch mehr investiert werden, damit wir das Wissen verarbeiten können. Ja, so haben Sie es, glaube ich, gesagt. Und ich glaube, dass in meinen Augen, ich unterscheide nur zwei Fälle. Der eine Fall ist der, den ich heute Morgen schon kurz genannt hatte, nämlich wenn man beispielsweise wie Lehrergewerkschaften das fordern, mehr Geld in die Schulen, obwohl die Zahl der Schüler von mir aus gar nicht steigt, die bleibt konstant. Die wollen nur, sagen wir mal, bessere Bedingungen, günstige Bedingungen, kleinere Klassen haben, darauf läuft es meistens hinaus, die Lehrer wollen das auch am liebsten. Und da sagt bisher jedenfalls die empirische Forschung keinen Effekt. Das kann aber auch daran liegen, dass bislang immer nur Klassengrößen zwischen 15 und 40 beobachtet worden sind, nie unter 15. Also weiß man nicht genau, wenn die noch kleiner werden, sind nur 12 oder 10, vielleicht hat das dann plötzlich einen Effekt, wissen wir nicht. Aber es gibt ja den ganz anderen Fall, den haben Sie vielleicht auch eher im Blick, wenn ich also ans lebenslange Lernen denke, dann kann das mehr Lernen, also mehr Wissen verarbeiten, kann einen Unterschied bedeuten. Das kann erst heißen, dass mehr Leute überhaupt lebenslang lernen sollen. Und da ist Deutschland im Mittelfeld. In Schweden, in Kanada, in vielen anderen Ländern lernen mehr Menschen, relativ auch ein höherer Anteil der Bevölkerung, lernen mehr lebenslang. Das kann heißen, dass die Dauer und die Dauern von Maßnahmen, in denen wir lernen werden, dass die länger werden. Das kann bedeuten, dass die Häufigkeit des Lernens zunimmt, also einfach häufigere Phasen, wo man zurücktreten muss. Oder das Arbeitsleben wird verlängert und dann muss man entsprechend auch noch länger leben. Also ganz unterschiedliche Gründe oder auch Instrumente, um dieses Wissenswachstum im lebenslangen Lernen zu verarbeiten. Aber es gibt irgendwie auch noch eine andere Möglichkeit, die ich jetzt aber alle sehr abstrakt nur denke, nämlich dass man möglicherweise anders lernen kann als bisher, um das Wissenswachstum zu verarbeiten. Also mit anders lernen meine ich beispielsweise, dass insgesamt unser Schulsystem, das gilt auch für die Hochschulen, viel exemplarischer angelegt ist und dabei gar nicht mehr so sehr die Inhalte als solche in den Vordergrund, sondern das Lernen. Das ist eine alte Formel. Und das heißt, die Inhalte dienen immer nur als Beispiel, als Exemplum, um an ihnen zu lernen, sich das neue Wissen selbst zu erschließen, was man möglicherweise auch schneller machen kann. Also, das sind jetzt so meine spontanen Ideen zu Ihrer Frage.
Gut, ich denke, Sie haben noch einen weiteren Punkt mindestens implizit angesprochen. Das ist so ein bisschen auch die Frage, wie ist die Bildungsberichterstattung mit anderen Berichtssystemen verzahnt. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was wir in der Zukunft etwas stärker auf unserer Arbeitsliste stehen haben. Also es gibt schon erste Bemühungen, Aktivitäten beispielsweise im Kontext mit der Armuts- und Reichtumsberichterstattung, mit der Sozialberichterstattung, aber auch mit der Jugendberichterstattung, stärker diese Dinge aufeinander zu beziehen, weil man damit auch natürlich besser den Blick für das System als Ganzes bekommt und zu Problemen. Aber wir waren jetzt in den ersten zwei oder drei Berichtsphasen noch in einer Phase, wo wir auch dieses erstmal implementieren musste. Und ich denke mal, jetzt bei einer Etablierung wird man sicherlich stärker die Vernetzung mit den anderen Berichtssystemen auch suchen können. Das ist aber auch nicht ganz einfach und ebenso eine auch Gratwanderung, da die Interessen je nach Berichtssorte auch immer andere sind, bis hin zu den politischen Abhängigkeiten auch in den jeweiligen Berichterstattungen, die in einem unterschiedlichen Maße dann gegeben sind. Ja, aber gibt es noch weitere Fragen, bitte?
Ich wollte zu dem Punkt Effekte von Klassengröße auf die Bildung so sein, auf einen Punkt hinweisen. Also ich habe diese Studien teilweise gelesen, die Sie hier nennen. Das ein Problem, was es überall gibt und nicht also berücksichtigt wird, ist, dass es eigentlich, wenn man in die Praxis guckt, in den Schulen gibt es eine gegenläufige Tendenz. Das heißt, wenn man sieht, dass ein Klasseproblem problematisch ist, versucht man diese Klasse klein zu halten. Oder auch wenn man Schulart übergreifend guckt, die kleinsten Klassen sind Hauptschulklassen, die größten sind Gymnasialklassen. Und es gibt auch Phänomene, dass renommierte Gymnasien zum Beispiel, die haben so einen hohen Zulauf, sodass sie alle ihre Klassen bis zur obersten Grenze vollkriegen. Während anderen Gymnasien haben das Problem, ob sie überhaupt die Mindestmaß erreichen. Diese Effekte praktisch überlagern die Effekte von Klassen. Also diese Effekte werden in der Regel nicht berücksichtigt. Dann kommt es auch darüber hinaus dazu, dass man praktisch die Vergleiche, die man macht, macht man über mehrere Länder. Also man sagt, diese Länder, also meinetwegen so auf OECD-Ebene oder auf EU-Ebene, diese Länder haben im Schnitt größere Klassengröße, die anderen Länder größer, also kleinere, und dann vergleichen sie miteinander. Und dabei sind so viele Faktoren, die praktisch diese Länder voneinander unterscheiden, die überhaupt nicht auf praktisch so zum Teil größer sind als Effekt von Klassengröße. Diese Effekte praktisch vermischt werden, also so, dass man sie nicht trennt und einfach Ländervergleiche macht, auch wenn ein oder zwei Faktoren vermischen. Also ich glaube, die wichtige Vorgehensweise ist, dass man die Klassengröße in Verbindung sieht, also in Interaktion sieht mit individueller Förderung. Die Frage ist, ob, also wenn man richtig untersuchen will, muss man gucken, ob die Klassen kleiner werden. Also die Zeit, die Lehrer praktisch daraus gewinnt, ob diese für individuelle Förderung benutzt wird oder nicht. Also alleine Klassengröße hat wahrscheinlich keine Effekt, aber es ist eine erste Voraussetzung, damit der Lehrer sich an einzelne Schulen wenden kann. Und diesen Interaktionseffekt habe ich bis jetzt nicht gesehen, dass irgendjemand dieses untersuchen kann, sondern einfach die Klassengröße.
Ich vermute, das liegt daran, dass das, was Sie sozusagen als den besseren Zustand beschreiben, empirisch so wenig beobachtbar ist. Das heißt, dass deshalb sozusagen, wenn in empirischen Untersuchungen, die sich auf diese Frage richten, zu wenig Fälle gibt, Fälle, die Sie jetzt beschrieben haben, und deshalb sozusagen keinen sichtbaren Effekt erzeugen. Denn, also Herr Westmann ist ja einer, der auch immer sagt, Geld alleine bringt nicht, aber er sagt immer dazu, das vergessen dann seine Kritiker, wenn sich nicht die Unterrichtsmethodik mitändert. Das ist genau Ihr Punkt. Nicht? Und da muss man genauer hingucken, ändert sich die Unterrichtsmethodik dann wirklich, der Unterrichtsstil der Lehrer, wenn die Klassen kleiner werden. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt.
Sie hatten noch eine ganz andere Ergänzung. Es gibt die Zahlen noch nicht, aber die sind im Werden. Es gibt ja das nationale Bildungspanel und da wird man ja in der Lage sein, genau solche Effekte auch mit rauszurechnen und mit festzustellen. Genau.
Gut. Gibt es weitere Fragen an die Experten hier vorne oder allgemeine Diskussionspunkte für die Gruppe? Ja, da würde ich ganz kurz nochmal so die Diskussion zusammenfassen wollen. Ich denke, in der Bildungsberichterstattung konnten wir gerade in dem Teil Bildungsfinanzierung, Herr Wegmeier hat es in seinem Vortrag auch deutlich gemacht, allenfalls Schlaglichter auf bestimmte Problemlagen werfen. Wir haben also die vielfältigen Entwicklungen, die da eine Rolle spielen können und diese Zahlen fraglich dann erscheinen lassen. Das hat Herr Wegmeier in seiner Schlussfolie vor allem auch deutlich gemacht. Es ist uns schon bewusst gewesen, aber es ging auch ein Stück weit um den Anstoß der Diskussion dabei, dass wir da vielfältige Szenarien nicht entwickeln können angesichts der auch möglichen Varianten, die man hätte bringen können. Das hätte mit Sicherheit eine Bildungsberichterstattung überfordert. Ebenso die Regionalisierung, obwohl wir uns gerade bei dem 2010er-Bericht bemüht haben, etwas stärker in die Regionalisierung bei den einzelnen Indikatoren hineinzugehen, um regionale Disparitäten auch deutlich zu machen. Aber hier, wie gesagt, steht der nationale Bildungsbericht ja auch im Kontext von Länderberichterstattung und von kommunaler Berichterstattung, wo sicherlich solche Fragen dann sehr viel spezifischer auch herausgearbeitet werden können. Ich danke nochmal den beiden Referenten, Herrn Hebmeier und Herrn Timmermann, und Ihnen danke ich für die Diskussion. Und Sie haben sich jetzt die Kaffeepause wohl verdient und wir räumen damit auch rechtzeitig den Raum der 15:15 dann wieder für die Plenumsdiskussion oder Podiumsdiskussion zur Verfügung steht. Herzlichen Dank.